Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Gehirn und seine Helfer, Neuroanatomie im Gespräch. In dieser Folge wird es intensiv. Wir besprechen nämlich das umfangreichste Kapitel aus dem Buch Neuroanatomie, Struktur und Funktion. Im neunten Kapitel geht es um den volumenmäßig größten, heterogensten, vielleicht auch vielfältigsten Teil des Gehirns, das Großhirn. Dementsprechend lautet der Titel dieser Folge Das Großhirn, übergeordnete Instanz unseres Bewusstseins, Erlebens, Reflektierens und aktiven Handelns. Sie hatten es ja schon gesagt, Herr Trepel, ich glaube in der ersten Folge, dass dies das größte Kapitel ist und auch das, was am meisten Arbeit gemacht hat. Können Sie vielleicht kurz von etwas Neuem aus diesem Kapitel berichten, was denn quasi die neue oder die viele Arbeit gemacht hat?
Der größte Aufwand entsteht immer in der Literaturrecherche, gerade bei diesem Kapitel, weil sich da so viel tut. Und dann eben das sorgfältige Auswählen, was gehört jetzt hier rein, was ist für die Studierenden relevant an der Stelle. Einigen Aufwand hat für mich gemacht auch die Recherche zu dem neuen Verständnis von der motorischen Region des Großhirns. Da hat es richtig revolutionäre, bahnbrechende neue Erkenntnisse gegeben. Und die sind so neu zum Teil, dass man üblicherweise in einem Lehrbuch sagen würde, das stelle ich noch mal ein bisschen zurück, mal gucken, ob das überhaupt sich so auch festigt an Wissen, ob das akzeptiert wird in der wissenschaftlichen Community und so weiter. Auf der anderen Seite war es ein so wichtiges, grundlegendes neues Verständnis, dass man schon sagen musste, ich kann doch jetzt nicht das Alte so darstellen, wie es Jahrzehnte gewesen ist. Und da braucht es einige Recherche, da braucht es auch Kommunikation mit den Wissenschaftlern, die hier besonders viel gearbeitet haben. Wie schätzen die das ein? Auch die, die die neuen Erkenntnisse wesentlich mit herausgefunden haben. Und das dann so auszuwählen und so zu verpacken, dass man sagt, ich bringe das jetzt rein in einem Umfang, der gut verdaulich ist. Aber eben dieses Neue, weil es auch klinisch dann aber sehr relevant ist, dieses neue Verständnis auch zeigt, das ist so ein Beispiel für etwas, warum gerade das Großhirnkapitel auch einen besonderen Aufwand gemacht hat.
Na, das ist ja spannend, dass da inzwischen der 8. und der 9. Auflage doch so viel Neues passiert ist. Wie viele Jahre lagen zwischen diesen beiden Auflagen?
Vier Jahre,
ja. Toll, das ist doch gut. Na gut, dann legen wir los. Wie schon gesagt, es ist vom Volumen das größte und vielleicht auch der vielfältigste Bereich des Gehirns. Ist es das, was den Menschen als Mensch letztlich ausmacht?
Also ich würde sagen, schon ein großes Stück weit. Nun gibt es natürlich auch andere Gehirnbereiche, die unser Verhalten als Menschen steuern. Und andererseits haben auch viele Tiere natürlich ein Großhirn. Ganz, ganz viele Tiere haben es, Säugetiere sowieso. Aber es ist bei den meisten Tieren anders organisiert als das menschliche Großhirn. Also sogar bei Affen, ja, die sind uns ja vergleichsweise im Großhirn am ähnlichsten, gibt es doch noch sehr deutliche Unterschiede zum menschlichen Großhirn. Es ist also nicht so einfach, dass wir nur mit den besonderen kognitiven Fähigkeiten das begründen, zu denen das menschliche Großhirn fähig ist. Das ist natürlich ein sehr dominantes Merkmal des menschlichen Großhirnkortex. Aber es gibt auch viele andere Dinge, wie zum Beispiel die Sprache mit der ganzen Kompliziertheit und Vielfalt. Wenn wir nur mal daran denken, wie viele Sprachen es auf der Welt gibt. Und theoretisch könnten wir die alle sprechen, mit dem, wie unser Großhirn angelegt ist. Soweit wir wissen, gibt es das bei Tieren in dieser Vielfalt eigentlich nicht. Oder Rechnen zum Beispiel. Beim bewussten Reflektieren über Inhalte, da scheiden sich schon ein bisschen die Geister. Da gibt es durchaus ernstzunehmende Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die sagen, das gibt es zum Teil bei Tieren auch, insbesondere so dieses berechnende Verhalten. Also ich muss das und das tun, dann habe ich diesen und jenen Vorteil. Oder ich kann meinen Kollegen Affen irgendwie damit ablenken, dass ich so tue, als käme von da hinten eine Gefahr, damit ich die Kokosnuss kriege und nicht der. Also richtig vorausberechnen und sagen, den schicke ich in April, damit ich einen Vorteil habe. Das sind schon so Dinge, die viel auch mit gewissem Niveau von Kognition zu tun haben. Aber trotzdem würde ich sagen, der Umfang zumindest, in dem Kognition möglich ist, der ist beim Menschen doch anders. Die Art, wie er sein Verhalten auch reflektieren und dann anpassen kann, die ist schon sehr besonders ausgeprägt beim Menschen. Mhm. Und das ist eine Leistung des Großhirns im Wesentlichen.
Okay. Ja, also wie das Großhirn von außen aussieht, wissen wahrscheinlich die meisten. Es prägt ja das Erscheinungsbild, das wir uns so vom Gehirn als Ganzen eben vorstellen. Aber können Sie nun etwas dazu sagen, wie es aufgebaut ist und wie es in besonders wichtige Bereiche eingeteilt werden kann?
Ja, das kann ich natürlich und das ist in so einem Gespräch jetzt nur ganz basal möglich, das ist klar. Aber zur Orientierung ist, glaube ich, ganz wichtig, wir machen uns ein paar Fakten klar. Also das Großhirn trennt sich, gliedert sich in zwei Hemisphären, rechts und links. Die sind getrennt in der Mitte durch einen großen Spalt, die Fissura longitudinalis cerebri. Und es gibt aber auch eine Verbindung zwischen diesen beiden Hälften, zwischen diesen beiden Hemisphären, die heißt auf Deutsch Balken oder Corpus callosum in der Fachsprache. Und die enthält Nervenfasern, also Axone, die von einer Hirnhälfte in die andere gerichtet sind. Also die Verbindungsautobahn, die Hauptverbindungsautobahn zwischen diesen beiden Großhirnhälften. Extrem wichtig. Dann ein weiteres Merkmal, die Oberfläche, wenn Sie die angucken. Ne? Also da gibt es ja diese Walnuss-Analogie so ein bisschen. Ne? Wenn man eine geöffnete Walnuss hat, dann denkt man, das erinnert an ein Gehirn oder umgekehrt. Also sprich diese ganz starke Furchung und Windung, die man da an der großen Oberfläche sieht. Und das hat wieder das gleiche Prinzip wie beim Kleinhirn. Es ist einfach das Prinzip Oberflächenvergrößerung auf engem Raum. Ne? Und das kann man nur erreichen, indem man das eben stark einfaltet. Was wir uns auch merken sollten, das zieht sich durch alle Betrachtungen dann im Großhirn durch, dass man diese topografische Orientierung behält. Es gibt einen Frontallappen im Großhirn, der ist vorne logischerweise, dann ein Okzipitallappen, der ist am Okzipitalknochen, also ganz hinten. Ein Temporallappen, der ist an der Seite des Gehirns und ein Parietallappen, der ist mehr so in der Scheitelregion nach hinten. Dann gibt es von diesen Furchen, die Großhirnoberfläche da so durchziehen, gibt es ein paar, die sind richtig wichtig. Das sind so Orientierungsmarken. Da würde ich jetzt mal zwei nennen, die sollte man auch tatsächlich kennen. Zum einen, weil zum Teil Strukturen danach benannt sind und zum anderen, weil in der unmittelbaren Nähe ganz, ganz viel Wichtiges stattfindet. Da ist einmal von, sehr vereinfacht gesprochen, von oben nach unten an der Seite des Großhirns, in Wirklichkeit ist so ein bisschen schräg nach vorne gerichtet, der Sulcus centralis. Sulcus heißt Furche, centralis ist also die Zentralfurche. Wie der Name schon andeutet, ungefähr in der Mitte des Gehirns zwischen vorne und hinten. Und dann gibt es den Sulcus lateralis, also die Furche auf der Seite, die ist mehr so horizontal ausgerichtet und trennt den Temporallappen von dem Rest des Gehirns. Dann, was wir auch wissen müssen, so ähnlich wie beim Kleinhirn, es gibt graue und weiße Substanz, die in diesem Fall nicht wie überall im ZNS nur als Kerne existiert, sondern obendrein zu den Kernen an der Oberfläche als Großhirnkortex. Über den haben wir schon oft jetzt gesprochen in den letzten Folgen. Und sehr viel mehr macht wahrscheinlich jetzt ohne direkte Bildbetrachtung gar nicht Sinn, aber das sind so Orientierungsmarken, die sollten wir uns merken. Vielleicht könnten wir noch erwähnen, dass es verschiedene Kortexbereiche gibt. Der Kortex, also die Großhirnrinde, die hat Teile, die sind evolutionsbiologisch gesehen schon uralt. Die gibt es also auch bei ganz niedrigen Tieren. Teile, die sind evolutionsbiologisch nicht ganz so alt und Teile, die sind super neu, evolutionsbiologisch gesehen. Die gibt es zwar auch jetzt bei sehr vielen Säugetieren, aber bei keinem so umfangreich wie bei Menschen. So, und das ist dem Alter nach, gibt es da den Paläokortex, der ist dann beim Menschen nur noch eine ganz kleine Struktur, bei niederen Tieren ist es der Hauptteil des Kortex. Die Archikortex-Struktur, die ist evolutionsmäßig schon etwas jünger, ist ein schon deutlich größerer Teil, auch beim Menschen. Und der überwiegende Teil also, das sind 90% ungefähr, ist Neokortex, das ist dieser neuere Teil, evolutionsbiologisch gesehen. Also, das muss man sich noch merken. Und beim Neokortex, da können wir unterscheiden sogenannte Primär-, Sekundärfelder und Assoziationsfelder. Aber da können wir später nochmal drüber sprechen.
Okay. Na gut, schon mal vielen Dank für die Einteilung. Die brauchen wir bestimmt noch ein paar Mal.
Brauchen wir.
Jetzt haben Sie es eben gerade schon erwähnt, ich wiederhole es nochmal, höhere kognitive Fähigkeiten sind also eine Besonderheit des menschlichen Großhirns, aber es hat auch viele andere Aufgaben und manche davon sind vielleicht gar nicht so unterschiedlich zu vielen anderen, gerade höheren Tieren, richtig?
Ja, das ist richtig. Also zum Beispiel viele emotionale Vorgänge. Die haben allerdings auch wiederum enge Interaktionen mit dem kognitiven, menschenbesonderen Vorgängen im Großhirn, das ist klar. Aber die emotionalen Vorgänge an sich, die sind sicherlich sehr viel breiter verteilt im Tierreich als jetzt die besonderen menschlichen kognitiven. Dann ganz unabhängig von Emotionsvorgängen gibt es Dinge wie so, das ist auch eine Emotion, aber das ist so ein Grundelement, was bei allen Tieren vorhanden ist, die nicht ganz niedrige Tiere in der Evolutionsgeschichte sind, Angst, Triebe. Auch das sind Dinge, die ganz wesentlich vom Großhirn mitgestaltet und gesteuert werden. Räumliche Orientierung gehört auch dazu, also keine direkte kognitive Leistung, aber ein sehr wichtiges vom Großhirn Cortex gesteuertes oder prozessiertes Element. Und dann natürlich die bewusste Sinneswahrnehmung. Hören, sehen, Berührung fühlen und so weiter und die Interpretation von diesen Wahrnehmungen. Und was dann noch dazu kommt, die Speicherung davon, also ein Gedächtnis bilden, sodass wir Dinge wiedererkennen können, die wir sehen oder die wir fühlen, die wir riechen. Das sind alles so Dinge, die keine direkte kognitive Leistung sind, die Erinnerung vielleicht noch als erstes, aber dieses bewusste Wahrnehmen und darauf reagieren, das ist eine große Kortexleistung, die auch bei allen Tieren natürlich zu finden ist. Außerdem ist ja das Großhirn nicht nur in der Rinde, sondern auch in den Großhirnkernen, den Basalganglien, ganz intensiv an der Vorbereitung und Ausführung von Bewegungen beteiligt. Also auch nicht direkt eine kognitive Funktion. Also die Funktionen, die das Großhirn da so ausübt, die sind schon wirklich vielfältig.
Okay, das Titelbild von Ihrem Buch hat ja so eine wunderschöne Abbildung vom Gehirn mit vielen Farben. Man sieht ganz viele, das ist sehr ansprechend gestaltet. Wenn ich mir das jetzt anschaue, kann man all diese Aufgaben, die Sie gerade genannt haben, kognitiv, nicht kognitiv, eigentlich auch spezifischen Regionen des großen Hirns von außen quasi zuordnen. Dass man, also sehe ich letztlich, in welcher Windung, welcher Ecke was passiert?
Also Sie sehen es nicht direkt an der Struktur, sondern nur dadurch, dass Sie wissen, wo welche Region ist. Aber für einen Großteil der Aufgaben trifft das grundsätzlich in gewissem Umfang tatsächlich zu. Das heißt also, es gibt klar umschriebene, eingrenzbare Bereiche, die für bestimmte Funktionen des großen Kortex zuständig sind. Am allereinfachsten ist das zum Beispiel für primäre Sinneswahrnehmung, Sehen, Hören. Es gibt einen Kortexbereich, wo man wirklich sehr genau sagen kann, der macht bewusste Sehwahrnehmung oder der macht bewusste Hörwahrnehmung und die findet nicht außerhalb davon statt und in diesem Bereich findet auch nichts anderes statt. Also das ist schon sehr, sehr gut zuordnenbar. Gibt es auch für Augenbewegungen, für Körperbewegungen an außer Augen. Aber viele, gerade so diese höheren kognitiven Fähigkeiten, die sind zwar besonders in Bereichen auch wie dem präfrontalen Kortex, also der vorderste Bereich des großen Kortex Richtung Stirn, da sind die besonders manifest, aber durch die vielen Verknüpfungen mit ganz, ganz vielen Assoziationsfeldern an anderen Stellen des großen Kortex, auch mit sekundären Rindenfeldern und so weiter, kann man eigentlich solche Dinge dann nicht mehr sehr genau zuordnen, sondern das ist dann häufig so eine Leistung des großen Kortex als Ganzes.
Eine sehr komplexe Leistung wahrscheinlich.
Eine sehr komplexe.
Schauen wir mal zunächst auf einen Bereich, der mit unserem täglichen Tun im wahrsten Sinne des Wortes viel zu tun hat, die Basalganglien. Was versteht man denn darunter und wozu brauchen wir die?
Die Basalganglien sind Kerne, Nervenkerne in der Tiefe des Großhirns, also nicht an der Rinde. Und da gibt es vier Strukturen, die wir uns merken müssen. Das Striatum, das gliedert sich in ein Putamen und Nucleus caudatus, aber zusammen heißen die Striatum. Dann zweitens der Globus pallidus oder kurz Pallidum. Drittens der Nucleus subthalamicus, der gehört streng genommen gar nicht zum Großhirn, sondern zum Diencephalon, zum Zwischenhirn, zum Subthalamus. Und die Substantia nigra, Auch die gehört streng genommen nicht zum Großhirn, sondern zum Mittelhirn, über die haben wir schon gesprochen. Aber die bilden zusammen diese Kerngruppe, die topografisch nicht weit auseinander liegen, aber eben auch nicht einen Komplex bilden. Die sind schon gut voneinander abgrenzbar und die heißen zusammen Basalganglien. Zumindest im funktionellen Sinn hat man das dann so definiert. Es gibt unterschiedliche, unscharfe Definitionen vom Begriff Basalganglien, aber darauf hat man sich überwiegend geeinigt. Und diese Gruppe von Kernen, die eint, dass sie sehr wichtig sind für die Bewegungsvorbereitung. Mhm. Und dabei ist besonders wichtig die Funktion, das ist nicht so eine unspezifische, was wir schon mal diskutiert haben im Architektenkontext beim Kleinhirn.
Stimmt, ja.
Ich mache mal einen Entwurf für eine Bewegung, sondern eher der Entwurf liegt schon vor. Und die Basalganglien, die steuern dann, wie das Ausmaß der Bewegung ist, wie die Richtung ist, wie die Kraft und die Geschwindigkeit von dieser Bewegung ist. Das kann reichen von, kommt die Bewegung überhaupt zustande oder veräppt dieser Impuls, einfach weil er im Moment nicht situationsangemessen ausgeführt werden kann, oder wird sogar verstärkt. Ja? Also, dass der Impuls vielleicht gering war, aber die Basalganglien haben aufgrund von Input aus dem Cortex und so weiter eigentlich dann verstärken die den Impuls so, dass die Bewegung viel stärker ausgeführt wird, als initial vielleicht vom Impuls her intendiert ist. Und das ist dabei nicht so, dass alle Teile der Basalganglien die gleiche Funktion haben. Wir haben ja vier verschiedene Kerne aufgezählt, sondern die haben und zum Teil auch innerhalb der Basalganglien beim Globus pallidus zum Beispiel gibt es einen medialen, lateralen Teil, die wirken geradezu antagonistisch, also entgegengesetzt darauf. Also alle Teile haben eine besondere Rolle bei dieser Steuerung von Ausmaß, Richtung, Kraft, Geschwindigkeit der Bewegung. Manche mehr aktivierend und manche mehr hemmend.
Wenn die Basalganglien so wichtig für die Bewegung sind, heißt es dann auch, wenn eine Schädigung der Basalganglien vorliegt, dass Lähmungen verursacht werden?
Nein, Lähmungen entstehen nicht. Aber es entstehen Störungen in der Ausführung der Bewegung. Die Lähmungen würden entstehen, wenn der motorische Kortex geschädigt ist oder das Rückenmark geschädigt ist, das dann unmittelbar die Bewegung auslöst oder die peripheren Nerven geschädigt sind. Aber all dies ist ja intakt. Es ist die Störung in der Vorbereitung von dem Ausmaß der Bewegung. Die merkt man. Und da gibt es ein zu viel an Bewegungen oder ein zu wenig an Bewegungen, die durch Basalganglienschädigung entstehen können. Je nachdem, welcher Teil geschädigt ist, wäre das zu viel, das nennen wir dann Hyperkinese, oder ein zu wenig, eine Hypokinese, das Resultat. Aber Lähmung ist das nicht.
Mhm. Gibt es denn besondere Krankheiten, die man mit den Basalganglien assoziiert?
Ja, eine davon haben wir schon diskutiert, das ist der Morbus Parkinson. Durch die Schädigung der Substanza nigra wird der manifest und äußert sich entsprechend in einem zu wenig an Bewegung. Dann gibt es die Chorea, die vor allen Dingen bei Striatum-Läsionen auftritt. Das ist ein zu viel an Bewegungen, plötzlich ausschießende Armbewegungen, Beinbewegungen, Grimassieren, der ganze Rumpf bewegt sich manchmal völlig absurd und windet sich sozusagen. Das kann man tatsächlich mit gar nichts richtig vergleichen sonst, was man sieht. Das ist ein sehr, sehr typisches Krankheitsbild, was man direkt durch die Beobachtung schon diagnostizieren kann. Dann gibt es den Ballismus bei Nucleus subthalamicus Läsionen. Das sind auch so plötzlich ausfahrende Bewegungen, vor allen Dingen des Arms und des Beins. Dann gibt es sehr bekannt das Tourette-Syndrom mit den typischen, wahrscheinlich nicht ein einziger Kern der Basalganglien betroffen, sondern fast alle betroffen, nur die Regelkreise funktionieren nicht. Also mit diesen typischen Ticks, die hier als Hyperkinesen sich manifestieren.
Okay. Na gut, dann kommen wir mal zu einem ganz anderen Bereich. Denn im Text, im Großhirnkapitel, liest man das sehr häufig, das limbische System. Was ist das denn eigentlich?
Das limbische System als Begriff ist wirklich einer der am häufigsten gebrauchten und trotzdem unglücklicherweise so uneinheitlich definierten Wörter in der Neurowissenschaft. Das limbische System ist letzten Endes ein funktionell zusammengehöriges System aus verschiedenen Gehirnstrukturen, die meisten davon, aber nicht alle, im Großhirn. Und es gibt ein paar, die sind eigentlich so regelmäßig mit eingenommen in die Definition, das, was Sie hier mal auflisten. Dann sollte man das ungefähr im Bewusstsein haben. Das ist der Hippocampus im Temporallappen, der Gyrus cinguli, der Gyrus parahippocampalis, Corpus amygdaloideum oder kurz Amygdala, das Corpus mammillare, das hatten wir schon erwähnt beim Zwischenhirn, und Teile des Thalamus, die vor allen Dingen die Teile des Thalamus, die mit den Cortex-Regionen, die fürs limbische System mitstehen, Gyrus cinguli und so weiter, eine besondere Verbindung haben. Und diese Zentren, die wir da gerade genannt haben, die haben untereinander relativ enge Nervenfaserverbindungen und nehmen damit einfach starken Einfluss auf emotionale, viszerale Prozesse, aber auch so Prozesse an der Grenze zur Kognition. Die sind wichtig für Motivation, Antrieb, aber eben auch zum Beispiel fürs Lernen. Übernehmen diese Rolle aber auch nicht unbedingt alleine.
Okay, also das sind ja ziemlich viele Bereiche, die da beteiligt sind und auch eben welche, die nicht unbedingt zum Großhirn gehören. Wir hatten schon öfters darüber gesprochen, welche sind denn jetzt besonders wichtig oder sagen wir mal, also wie so oft, wichtig sind es ja irgendwie doch alle, aber gibt es auch irgendwelche Strukturen im limbischen System, die wir uns auf jeden Fall merken sollten?
Also wenn wir die Liste von vorher nochmal klein kochen wollen, würde ich sagen, auf jeden Fall merken den Hippocampus, das ist wirklich eine zentrale Struktur im limbischen System, den Gyrus parahippocampalis, der direkt daneben liegt im Temporallappen, den Gyrus cinguli, der oberhalb des Balkens im Großhirn zu finden ist, und die Teile des Thalamus, die mit diesen Zentren direkt oder indirekt kommunizieren. Wenn man sich diese vier merkt, dann hat man so die allerwichtigsten Kernelemente im Kopf.
Okay, jetzt lassen Sie uns auf den ersten eingehen. Sie hatten gerade den Hippocampus erwähnt. Das ist ein Begriff, den man ja eben wirklich auch häufiger hört. Wo ist er denn im Großhirn und wie sieht er aus?
Der ist im Großhirn im Temporallappen und zwar an der medialen, also zur Mitte hin gerichteten Grenze des Seitenventrikelunterhorns, der untere Teil, also dieses Hohlraums im Großhirn, der liquor gefüllt ist. Und da erstreckt er sich von relativ weit vorne im Temporallappen bis relativ weit hinten, also über eine doch nicht unerhebliche Distanz in Großhirnmaßstäben. Und nach vorne hin endet er in so einer verdickten, tatzenartigen Struktur. Mhm. Daran kann man ihn sehr, sehr gut erkennen. Sieht wie so eine Tatzen- oder Löwenpfote aus, ohne ausgefahrene Krallen sozusagen, wie die da vorne drin sitzt. Kann man schön erkennen. Und wenn man den quer durchschneidet, den Hippocampus, also von oben nach unten sozusagen quer in einem Frontalschnitt betrachtet, kann man ihn auch sofort sehr gut erkennen im Gehirn, weil er so eine eingerollte Rindenstruktur hat. Das sieht ein kleines bisschen, erinnert es an eine Biskuitrolle in einer Konditorei. Können Sie das nächste Mal, wenn Sie da reingehen, fragen Sie nach Biskuitrolle, lassen Sie sich aufschneiden, dann sehen Sie sofort.
Dann denke ich an den Hippocampus. Wozu brauchen wir denn den Hippocampus und was passiert, wenn der nicht mehr funktioniert?
Also vielleicht das Prominenteste ist die Gedächtnisbildung. Gerade die sogenannten expliziten Inhalte, also das sind Dinge, die man, wenn man so will, wie verbal auch beschreiben könnte. Das sind explizite Gedächtnisinhalte, die ohne Hippocampus sich nicht richtig bilden können. Aber er hat auch andere Dinge, die er ermöglicht, auch zum Teil durch Lernprozesse, zum Beispiel die Orientierung im Raum. Dazu hat der Hippocampus im Laufe des Lebens so eine Art inneres Kartierungs- und Navigationssystem in neuronalen Netzwerken kodiert, die uns helfen, uns im Raum oder in größeren Räumen, wie zum Beispiel auch einem Stadtteil oder so etwas, zu orientieren. Und wir wissen, da hinten ist das Einkaufszentrum, wo ich hin muss, so ungefähr, auch wenn ich die Straße selbst noch gar nicht beschreiben könnte. Außerdem hat der Hippocampus Einfluss auf endokrine, auf viszerale, auf emotionale Vorgänge auch. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann erklärt das auch, warum es bei Hippocampus-Läsionen zu so massiven Merkfähigkeitsstörungen kommt. Aber bei kleineren Läsionen kann es auch zu sehr charakteristischen Formen von epileptischen Anfällen kommen. Die heißen komplexfokale Anfälle. Das ist ein anfallsweiser Bewusstseinsverlust ohne motorisches Krampfen, was man ja sonst häufig bei epileptischen Anfällen sieht. Und es kann auch zu emotionalen Störungen kommen. Selbst bei Krankheiten wie der Schizophrenie zum Beispiel spielt auch der Hippocampus mit eine tragende Rolle.
Ja, dann gehen wir doch einmal auf das Gedächtnis ein. Das ist ja wirklich eine spannende Sache, was Sie gerade sagten. Passt ja auch irgendwie zu dem Buch und deswegen hier so sitzen, das ist ja der Anlass. Gibt es denn unterschiedliche Arten vom Gedächtnis?
Ja, können wir unterscheiden. Nehmen wir es mal vom Ablauf und von der Dauer her. Da gibt es ein Kurzzeitgedächtnis und ein Arbeitsgedächtnis. Das ist nicht dasselbe, aber wird manchmal fälschlicherweise auch synonym verwendet, ist aber auch sehr nahe in der Funktionsweise und das ist ein Gedächtnis, was nur sehr, sehr kurz anhält, Sekunden, Minuten. Mhm. Also Sie gucken eine Telefonnummer nach und tippen die ein und so lange hält es, bis Sie sie eingetippt haben und dann ist es sofort wieder weg. Dann gibt es den Bereich Gedächtniskonsolidierung. Das geht über Stunden bis Wochen. Und das ist ganz wesentlich eine Funktion des Hippocampus. Das ist, wenn man so will, so eine Zwischenstufe in der Überführung von dem Kurzzeit- in das Langzeitgedächtnis. Und dann gibt es das Langzeitgedächtnis an sich. Das geht ja über Jahre oder Jahrzehnte auch. Und dann kann man nochmal eine Einteilung machen, die ist nicht von der Dauer her, sondern vom Inhalt des Gedächtnisses her. Gibt es eben diese schon erwähnten expliziten Inhalte. Das ist, wie gesagt, ich merke mir immer so vereinfachend, das ist das, was Sie mit Worten beschreiben könnten, den Inhalt. Ja. Es geht etwas drüber raus, aber sagen wir, das Prinzip wäre so. Und dann gibt es die impliziten, die eben so ohne weiteres nicht verbalisiert werden können oder höchstens umschrieben werden können. Das können emotionale Gedächtnisinhalte sein. Das können motorische Gedächtnisinhalte sein, also motorische Fertigkeiten, die man einfach gelernt hat im Leben. Das fängt mit dem Laufen an, geht mit dem Sprechen weiter, geht vielleicht mit dem Spielen eines Instruments oder sowas oder einer bestimmten Fähigkeit beim Sport dann auch in ganz, ganz hohe Regionen, diese motorischen Gedächtnisinhalte. Und dann gibt es noch solche Handlungsabläufe und Gewohnheiten. Auch das ist ein Gedächtnis. Mhm. Das gehört alles in diesen Bereich implizite Gedächtnisinhalte. Und dann könnten wir einmal kurz betrachten, welche Strukturen sind jetzt für was von diesen Inhalten oder für was von diesen Gedächtnisdauern besonders wichtig. Weil die Strukturen, die wir dafür brauchen, sind jeweils unterschiedlich, je nachdem, was da erforderlich ist. Hippocampus haben wir schon gesagt, Gedächtniskonsolidierung. Kurzzeitgedächtnis ist vor allen Dingen eine Leistung des präfrontalen Kortex, also dieser ganz vorne liegende Teil des Großhirnkortex. Langzeitgedächtnis, da ist es schon viel weniger eng eingrenzbar, weil es ganz viel mit dem zu tun hat, was der Gedächtnisinhalt ist. Mhm. Also ich kann mir ein ganzes Leben lang merken, wie das Haus ausgesehen hat, in dem ich als Kleinkind gelebt habe. Das ist in einem Bereich des sekundären visuellen Kortex abgespeichert. Ich kann mir eine Melodie merken, die ich als Kleinkind schon gehört habe, ein ganzes Leben lang. Das ist mehr in dem sekundären auditorischen, im sekundären Hörkortex gespeichert und die liegen beide ziemlich weit auseinander. Okay. Nur so als Beispiel. Und genauso bei motorischen Gedächtnisinhalten, die sind eben an unterschiedlichen Stellen so verteilt. Also beim Langzeitgedächtnis kann man nicht eine Region eingrenzen. Und beim motorischen Lernen, da sind die Basalganglien und das Kleinhirn die entscheidenden Elemente. Wenn die beide fehlen, gibt es eigentlich kein gutes motorisches Lernen mehr.
Okay, na gut, vielen Dank. Dann gehen wir doch einmal thematisch weiter. Jetzt kommen wir nämlich zu einem anderen, dem größten Teil der Großhirnrinde. Das ist der Neokortex. Sie hatten es eben schon gesagt. Was ist das denn eigentlich genau?
Also der Neokortex, wie gesagt, macht so 90%, manchen Schätzungen zufolge auch 95% des menschlichen Kortex aus. Also ist wirklich das dominante Kortexelement. Mikroskopisch unterscheidet er sich von Paleo- und Allokortex, weil er sechsschichtig ist. Also hat sechs sehr gut voneinander trennbare und im Mikroskop gut erkennbare Zellschichten. Evolutionsbiologisch, hatten wir schon gesagt, ist es der neueste Teil, deswegen heißt er Neokortex. Und insofern ist es auch gar kein Wunder, dass der so ausgedehnt ist beim Menschen. Kein anderes Tier hat so einen hohen Prozentsatz davon. Mhm.
Gibt es denn da eigentlich auch unterschiedliche Regionen dieses Neokortex im Großhirn?
Ja, die gibt es schon, auch wenn das alles von außen ganz ähnlich aussieht. Mikroskopisch kann man da tatsächlich große Unterschiede sehen. Da hat es mal jemanden gegeben, vor Jahrzehnten schon, Brodmann hieß der. Der hat das alles genau kartiert und hat gesagt, in welcher Region des Großhirnkortex, des Neokortex, finde ich welches mikroskopische Muster. Und hat dann eine Karte angefertigt, die hat mehr als 40 unterschiedliche Felder, die auch heute nach dem benannt sind. Brodmann, Feld 1, Feld 5, Feld 41. Und insofern kann man sagen, es ist mikroskopisch nicht so einheitlich, wie es von außen aussieht.
Sind die noch aktuell? Nutzt man diese Karten noch?
Ja, die verwendet man schon noch. In der Klinik nicht so viel, aber in den Neurowissenschaften noch relativ viel.
Na gut, also sind denn jetzt auch die Bereiche funktionell unterschiedlich?
Zum Teil sind sie es wirklich. Wenn wir zum Beispiel primäre und sekundäre Rindenfelder wie den Motorkortex, das entspricht einer bestimmten Brodmann-Area, heißt es, oder Feld, die Nummer 4, somatosensibler Kortex, die Area 1 bis 3, visueller Kortex, Area 17 und so. Das kann man relativ genau die Funktion einem bestimmten Brodmann-Feld zuordnen. Aber viele von denen decken sich, also viele von den funktionellen Feldern, die wir kennen, decken sich nicht unbedingt hundertprozentig mit den mikroskopischen Brodmann-Feldmustern. Und deswegen muss man schon gucken, wo hat es wirklich einen großen Stellenwert und wo ist es vielleicht auch ein bisschen deskriptiv. Mhm. Aber man muss vielleicht umgekehrt denken. Dieses unterschiedliche mikroskopische Bild hat zum Teil auch was Funktionstragendes. Also es gibt einen guten Grund, warum der somatosensible Kortex ein anderes mikroskopisches Bild hat als der Motorkortex, weil im Motorkortex die Bahnen, die rausführen aus dem Kortex und die Neuronen, die diese Bahnen machen, natürlich eine viel größere Rolle spielen als in dem somatosensiblen Kortex, wo es eher um die Prozessierung der ankommenden Information geht. Und deswegen kann man schon sagen, eigentlich haben diese Areale schon auch funktionelle Bedeutung.
Sie haben jetzt gerade die Begriffe primär und sekundäre Rindenfelder verwendet. Was bedeutet denn das?
Primäre Rindenfelder sind die Kortexbereiche, wo Sinnesinformation direkt ankommt und zum Bewusstsein kommt. Also zum Beispiel primärer somatosensibler Kortex wäre der Kortexbereich, in dem Berührungsempfindung bewusst wird. Mhm. Der visuelle Kortex, wo Sehempfindung zum ersten Mal bewusst wird. Da wird aber nichts interpretiert. Interpretiert wird in den sogenannten sekundären Rindenfeldern. Sie sind meistens in direkter Nachbarschaft zu den primären. Und da wird nicht nur abgeglichen mit, ist das ein runder, ist das ein eckiger Gegenstand und so weiter, sondern erkenne ich den auch? Hat das was zu tun mit Mustern? Das können Bewegungsmuster sein, das können Formmuster sein, das können akustische Muster sein und so weiter, mit etwas, was ich gut kenne. Das sind die sekundären Rindenfelder. Und dann gibt es übergeordnete, die dabei dann besonders komplexe Aufgaben übernehmen, wie beim Sehen ist das besonders ausgeprägt, sind tatsächlich erstaunlich große Bereiche des Gehirns, die sich mit der Interpretation von Gesehenem beschäftigen, und zwar zum Teil sehr spezialisiert. Also könnte man sagen, in dem sekundären visuellen Kortex, da findet statt, dass wir sagen, ah ja, das ist eine runde Struktur mit etwas, was eine Nase hat und einen Mund und so weiter. Und dann gibt es aber Bereiche, die sind dann noch etwas weiter weg, letzten Endes angrenzend, aber noch weiter distant von der visuellen primären Rinde, die interpretieren, das ist nicht nur ein Gesicht, sondern ich kenne dieses Gesicht. Gibt es tatsächlich einen eigenen Bereich, der nur mit Gesichtererkennung beschäftigt ist, was übrigens zeigt, ich meine, Fläche im großen Kortex ist ja kostbar.
Ja. Ja?
Was zeigt, wie wichtig für uns der Umgang mit menschlichen Gesichtern ist.
Okay. Aber da gibt es ja für den einen oder anderen Menschen, der kann das total gut und der andere kann das nicht gut. Ist das dann, hat das dann mit Lernen zu tun?
Das hat mit Lernen zu tun, aber nur bedingt. Es gibt Menschen, die haben da eine Schwäche und das ist gar nicht selten. Das nennt man Prosopagnosie, komplizierter Begriff. Heißt aber letzten Endes einfach ein schlecht Gesichter erkennen können.
Okay.
Und das gibt es bei Schädigungen dieses Bereichs natürlich, dass jemand tatsächlich Gesichter überhaupt nicht mehr erkennen kann. Und das gibt es als genetisch bedingt unterschiedliche Ausprägung von der Fähigkeit, Gesichter zu erkennen. Sehr interessant.
Ja.
Und das ist viel häufiger, als man so landläufig denkt. Und man ist manchmal irritiert, wenn man mit Menschen zu tun hat, die gucken einen nicht an.
Mhm.
Die gucken einem aufs Hemd, auf die Schuhe oder irgendwie so. Und man denkt immer, die sind unaufrichtig oder so, weil die gucken einem nicht in die Augen oder so. Nein, die versuchen einen zu erkennen an Mustern, die nichts mit dem Gesicht zu tun haben. Oder die neigen manchmal sogar den Kopf etwas weg von dem, mit dem sie sprechen, weil sie eigentlich ihr Gehör dahin richten und an der Stimme und an der Melodie der Stimme eigentlich festmachen, wer ist das und wie spricht der gerade?
Mhm.
weil sie Gesichter nicht gut interpretieren können.
Da hat das Gehirn quasi sich selbst schon umprogrammiert und geschaut, was kann es besser?
Wie kann es kompensatorisch das wettmachen? Genau. Ganz genau.
Jetzt hatten Sie gerade eben die primären und sekundären Rindenfelder benannt. Welche muss man denn für die klinische Anwendung unbedingt kennen?
Also ich würde sagen, alle primären und sekundären Rindenfelder, die sollte man schon kennen. Also das heißt den primären somatosensiblen Kortex, den visuellen, den auditorischen, olfaktorischen Kortex und so weiter. Da sollte man wissen, wo ungefähr im Gehirn die zu finden sind. Beim motorischen Kortex sollte man das Primärfeld kennen. Das ist vor dem Sulcus centralis, der Gyrus präzentralis. Und einige Assoziationsfelder, die sind auch besonders wichtig und deswegen sollte man die auch kennen, zum Beispiel die motorische Sprachregion. So, das mit der groben Lokalisation, das ist gut zu wissen.
Motorische Sprachregion, was ist denn das?
Die liegt im unteren Bereich des Frontallappens, also so etwas über dieser Seitenfurche, Sulcus lateralis. Früher hat man dazu immer Broca-Zentrum gesagt. Mhm. Das gibt's auch immer noch, das Broca-Zentrum, aber das ist ein ganz kleiner Bereich, vielleicht nur so 2 Zentimeter groß. Und inzwischen weiß man, dass links und rechts von dem Broca-Zentrum die Kortexbereiche auch sehr stark an der motorischen Sprachfunktion beteiligt sind. Die Funktion ist so, dass da gar nicht direkt die Sprachmuskulatur, also Kehlkopf oder Zwerchfell, das dann den Atemstrom macht oder sowas beeinflusst wird, überhaupt nicht, sondern die Sprache als Konstrukt wird da gemacht. Also das heißt, ein Satz wird gebildet, ein Wort wird gebildet, was wir mit einem bestimmten Inhalt verknüpfen. Das macht die motorische Sprachregion. Also jemand sieht einen Stift und kann dann auch sagen, das ist ein Stift. Mhm. Jemand, der die Funktion motorische Sprachregion verloren hat, durch einen Schlaganfall oder irgendwie sowas, der kann das nicht mehr. Der erkennt schon, das ist ein Stift, aber er kann nicht mehr sagen, das ist ein Stift. Mhm. Obwohl an sich eben die Muskulatur, die dafür erforderlich wäre, absolut intakt ist. Manchmal merkt man es auch daran, wenn die Läsion unvollständig ist, dass schon noch gesprochen werden kann, aber es kommt kein vernünftiger, sinnvoller Satz mehr raus. Und ganz spannend ist, dass das nur auf einer Hirnhälfte lokalisiert ist. Mhm. Und ich habe mich schon manchmal gefragt, warum ist das eigentlich so? Weil die Sprache ist für uns so wichtig. Ja. Und das Gehirn hat ja immer wieder doch Reserven eingebaut, wo man sagt, wenn das ausfällt, dann habe ich immer noch mal so eine Backfall-Lösung. Mhm. Und in diesem Fall nicht. Und ich kann es mir eigentlich nur so erklären, dass wenn wir das mal betrachten, diese Sprachkonstruktion, Sprachgebrauch, der ist etwas so Aufwendiges für das Gehirn. Das ist ja nicht nur diese kleine Region da im Frontallappen unten, sondern ganz viel, was an zusätzlichen Verschaltungen da ist. Und auch die motorische Sprachregion, die kodiert das zwar, aber die braucht dazu ja ganz viel Information aus anderen Gehirnbereichen. Und das wäre ein Riesenluxus, wenn wir da in beiden Hemisphären so große Teile davon nehmen. Also das heißt, auf der gegenüberliegenden Seite sind einfach diese Cortex-Areale dann mit anderen Funktionen belegt. Das ist einfach, glaube ich, ein Prinzip der Wirtschaftlichkeit im Umgang mit diesem knappen Platz, den wir im Cortex haben, für die vielen Funktionen, die er ausüben soll. Und meistens ist das links. Kann auch mal rechts sein bei Linkshändern, aber mehrheitlich ist links. Und das wird dann definiert als die sogenannte dominante Hemisphäre, da wo die Sprachproduktion angesiedelt ist.
Okay, na gut, kommen wir wieder mal darauf zurück, was man noch unbedingt kennen sollte.
Dann würde ich sagen, spontan noch den präfrontalen Kortex, den sollte man auch kennen. Das ist dieser Bereich ganz vorne am Gehirn, der sozusagen, wenn man von außen auf den Kopf guckt, hinter der Stirn direkt, das ist der präfrontale Kortex. Und den, würde ich sagen, sollte man auch kennen.
Und was macht der?
Der hat viele Aufgaben, aber vor allen Dingen welche, die mit höheren kognitiven Leistungen zu tun haben. Also die Bewertung von Situationen, die Anwendung von Normen, auch Verhaltensnormen, die wir so im zwischenmenschlichen Bereich so gesellschaftlich im Grunde genommen für uns definiert haben, aber auch wichtig für Antriebsverhalten zum Beispiel.
Genau, also man hört ja schon raus, dass er sehr wichtig ist und mit vielem besonderen Verhalten und dem kognitiven Vermögen des Menschen zu tun hat. Was passiert denn, wenn dieser geschädigt wird?
Der präfrontale Kortex, wenn der geschädigt wird, das hat wirklich verheerende Folgen. Das gibt es ja zum Beispiel bei frontalen Schädel, Hirntraumata oder so, wenn von vorne da ein Impact kommt. Oder manchmal auch als sogenannter Contre-Coup, wenn von hinten ein schlimmes Trauma kommt und das Gehirn durch den Schwung sozusagen nach vorne gegen die, den Stirnknochen geklatscht wird. Je nach Läsionsmuster, also wo der präfrontale Kortex lädiert ist, kann das unterschiedlich sein. Manchmal ist es dominiert einfach die Antriebsminderung. Manchmal dominiert die Enthemmung, richtig mit einer groben Verletzung von zwischenmenschlichen Verhaltensnormen. Also ältere Männer, die dann hemmungslos im Bus irgendwelche jungen Damen angrapschen oder sowas ähnliches und sich gar nichts dabei denken. Kognitive Einbußen kann es geben, die sind nicht ganz so im Vordergrund, erstaunlicherweise nicht im Sinne von einem verminderten IQ, ne, sondern eher in der Beurteilung von Situationen, Entscheidungen treffen und das Arbeitsgedächtnis eben, das funktioniert auch nicht mehr so gut.
Mich würden auch nochmal die primären Sinnesfelder interessieren. Nehmen wir mal die Sehrinde. Wie funktioniert da das Zusammenspiel zwischen primär und sekundärer Rinde und den übergeordneten visuellen Zentren? Oder gibt es die überhaupt?
Ja, die gibt's. Also die primäre Sehrinde, sagen wir visueller Kortex dazu ja auch, das macht, wie gesagt, die bewusste Wahrnehmung von den Lichtreizen, die auf die Netzhaut im Auge treffen. Also mehr ist das zunächst nicht, ne? Ich nehme einfach den Lichtreiz bewusst wahr im Kortex, da ist was. Sekundäre Sehrinde, die ist direkt daneben und die interpretiert das Wahrgenommene und ordnet es Dingen zu, die wir kennen. Und die übergeordneten Rindenfelder, die beim Sehzentrum ist es sehr ausgeprägt, die sind einfach noch komplexer in der Analyse. Die analysieren wirklich die Form. Die analysieren die Geschwindigkeit, mit der sich etwas auf uns zu oder von uns weg bewegt. Und einzelne Gedächtnisinhalte über die Gesichter haben wir schon gesprochen. Aber es gibt zu verschiedenen Dingen wirklich kartierte Bereiche in den übergeordneten visuellen Rindenfeldern, die ganz bestimmte Inhalte dann analysieren.
Ist das beim Hören dann auch so ähnlich?
Ja, da gibt es das genauso grundsätzlich. Es ist vielleicht etwas weniger vielfältig im auditorischen, also im Hörsystem, zumindest was die Ausbreitung im Kortex angeht, hatten wir ja vorhin schon gesagt, das ist wirklich erstaunlich, wie viel Kortexfläche das Gehirn verwendet, nur für die Zuordnung und Einordnung, Interpretation von visueller Information. Das ist also beim Hören weniger, aber es ist trotzdem ganz klar da. Die sekundäre Hörrinde, die gibt es und die interpretiert eben das, was man so gehört hat. Und beim Hören ist es nun interessanterweise so, ist anders als beim Sehen, da wird nicht das linke Ohr, die Informationen, die über das linke Ohr eintreffen, der rechten Hirnrinde zugespielt und umgekehrt. Sondern da ist es so, dadurch, dass wir hören ja meistens zwar unterschiedlich von rechts und links, deswegen geht das Richtungshören, aber wir hören letzten Endes das Gleiche. Nicht dasselbe, aber das Gleiche. Das heißt sozusagen so eine Seitentrennung, die gibt's aber eben nicht hundertprozentig. Und was stattdessen also das Großhirn macht, ist eher, dass es sagt, auch wieder um Platz zu sparen, in einer Hirnhälfte interpretiere ich mehr das, in der anderen Hirnhälfte interpretiere ich mehr das von derselben Hörinformation. Und da ist auf der linken Seite, meistens links, die Spracherkennung von dem Gehörten in dem sekundären auditorischen Kortex. Die ist auf der rechten Seite nicht so. Da werden eher nonverbale Dinge, Musik erkennen zum Beispiel, Musik schön empfinden. Das wird eher auf der rechten Seite. Satzmelodien zum Beispiel, ist das eine ärgerliche Stimme, ist das eine ganz sachliche Stimme? Das wird mehr rechts interpretiert, links mehr tatsächlich Sprache nach Inhalt dekodiert.
Bleiben wir mal dabei. Vorhin hatten wir über die Unterschiede zwischen linker und rechter Großhirnhälfte gesprochen. Wie ist das dann mit der Wahrnehmung von diesen Sinnreizen an sich, Sehen, Hören und das, was Sie gerade sagten, oder Bewegungen? Ist das auch nach Seiten getrennt?
Zum Teil ist das nach Seiten getrennt. Ich würde sogar sagen, zum überwiegenden Teil. Das entspricht nicht immer dann den Körperhälften. Nehmen wir mal wieder die Somatosensibilität als Beispiel, wo es klar nach Körperhälften getrennt ist. Also die linke Körperhälfte projiziert die somatosensible, also Berührungsinformation, in die rechte Großhirnhälfte und umgekehrt. Mhm. Also immer kontralateral. Beim Sehen ist es schon vielschichtiger. Da wird zwar das linke Gesichtsfeld, also alles, was sich links von der Nase wahrnehme, in die rechte Großhirnsehrinde projiziert und das rechte Gesichtsfeld in die linke Großhirnhemisphäre. Aber das hat schon mal nichts mehr mit der Wahrnehmung in einer Körperhälfte zu tun, weil ich das linke Gesichtsfeld mit beiden Augen wahrnehme. Jeweils mit der nasalen Seite auf dem linken Auge und der temporalen Seite auf dem rechten Auge, das linke Gesichtsfeld und umgekehrt. Also da fängt es schon an, sich nicht mehr nach Körperhälften zu trennen. Und beim Hören, wie gesagt, da ist es sogar überwiegend so, dass es sich ganz durchmischt und zwar eine leichte Dominanz Richtung kontralateraler Projektion in den Hörkortex existiert, aber nur ganz wenig. Und die ist eigentlich nur dazu da, das Richtungshören gut zu ermöglichen. Ansonsten ist es eigentlich, das kreuzt immer hin und her bei der Hörbahn, etliche Male auf dem Weg nach oben. Und deswegen durchmischen sich beide Seiten da stark.
Genau. Und wie schafft es denn dann das Gehirn, dass es sich trotzdem für ein Selbst immer anfühlt, als wäre es eins? Weil Sie hatten es gerade schon gesagt, beim Sehen, ich habe ja ein Bild und nicht zwei verschiedene.
Ja, das geht nur dadurch, dass beide Gehirnhälften ganz intensiv miteinander kommunizieren. Das machen die über dieses Corpus callosum, den Balken, die Kommissurenfasern, gibt an zwei, drei anderen Stellen auch die Möglichkeit, nochmal für die Hemisphären Informationen auszutauschen. Aber im Wesentlichen ist es dort. Und das ermöglicht es. Das sind ja Lernvorgänge. Also, dass wir zum Beispiel rechtes und linkes Gesichtsfeld in Deckung bringen, das ist ein Lernvorgang. Ne? Die ergänzen sich ja nicht hundertprozentig zu einem Bild. Da überlappt sich was in der Mitte und so und das gibt Unschärfe. Das muss das Gehirn lernen und das lernt es nur durch den intensiven Austausch zwischen beiden Hemisphären. Und deswegen ist es so, dass diese Balkenstruktur als Leitungsautobahn, habe ich ja vorhin mal skizziert, die wächst übers Leben, weil wir das einfach übers Leben immer besser lernen. Die wird also in bis zum Erwachsenenalter, vom Säuglings bis zum Erwachsenenalter wird der immer dicker, der Balken, weil einfach diese Fasern so verstärkt werden in der Kommunikation zwischen beiden großen Hemisphären.
Okay. Ist das Bewusstsein denn an sich auch eine Leistung der Großhirnrinde?
Ganz klar würde ich sagen, ja, das ist eine Leistung der Großhirnrinde. Davon gehen wir heute aus, dass das physische Bewusstsein ohne Großhirnrinde eigentlich nicht möglich ist.
Wie erhält das Großhirn seine Informationen und wie übt es seine Effekte aus, die wir dann beobachten können, also Bewegungen, Sprache und so weiter?
Also es hat unterschiedliche Informationsquellen. Zum einen aus dem Großhirn selbst. Also das heißt, es gibt Projektionen von einem Großhirnkortexbereich in einen anderen, um den mit Informationen zu versorgen. Das passiert sehr reichhaltig und viel. Die Nervenfasern, die das machen, nennt man Assoziationsfasern. Die sind also nicht aus dem Kortex rausgerichtet, sondern nur innerhalb des Kortex von einem Bereich zum anderen. Und dann gibt es die Projektionsfasern aus tieferen Zentren. Darüber bekommt die Großhirnrinde Informationen von außen. Das geht ganz wesentlich über den Thalamus, haben wir schon besprochen. Und dann gibt es die Projektionsfasern, die von der Großhirnrinde weggerichtet sind, zu den tiefer gelegenen Zentren des Gehirns, im Hirnstamm zum Beispiel oder im Rückenmark.
Na gut, dann leite ich jetzt mal das Ende dieser Podcast-Folge ein. Jetzt haben wir nämlich in dieser und auch in den vorangegangenen Folgen so viele verschiedene Bereiche des Gehirns betrachtet und einige Folgen dazu kommen ja auch noch. Wenn wir uns nun mal das Großhirn mit all seinen Funktionen ansehen, es ist doch tatsächlich erstaunlich, wie viel da parallel verarbeitet wird. Wir werden ja immer besser im Multitasking. Wie gut kann das Großhirn denn verschiedene Bereiche synchron aktivieren, sodass wir gleichzeitig bewusst visuelle und auditorische Informationen verarbeiten und dann vielleicht auch noch zwei komplizierte motorische Dinge parallel verrichten?
Also, wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf mehrere Dinge richten, arbeitet das Großhirn viel weniger synchron, als wir oft vermuten oder als wir es bemerken. Stattdessen ist es eigentlich so, dass der Aufmerksamkeitsfokus extrem schnell zwischen einzelnen Bereichen der Großhirnrinde hin und her oszilliert. Nehmen wir mal das Beispiel Klavierspielen. Ist jetzt ganz egal, ob Sie selbst Klavier spielen oder nicht. Was ich meine, das wird auch so deutlich. Da muss man ja parallel zwei Notenlinien lesen. Für die rechte und für die linke Hand oder für die obere und für die untere Stimme. Und wiederum parallel dazu muss man diese doppelte Information separat für beide Hände interpretieren und verarbeiten. Also man muss ja die Notenschrift übersetzen in ein Bewegungsmuster. Und das muss ja nicht nur in ein Muster übersetzt werden, sondern wirklich dann auch in die Bewegung selbst. Und das zum Teil extrem schnell für beide Hände und sogar zum Teil noch die Füße, wenn man jetzt die Pedale des Klaviers mitbedenkt. Und schon wieder dazu parallel muss man in beiden Notenlinien getrennt vorauslesen, was wahrscheinlich als nächstes kommt. Sonst würde man das nie so schnell umsetzen können. Und gleichzeitig erfolgt dann über die Ohren bzw. die Hörbahn und in allen großen Bereichen, die mit Höranalyse zu tun haben und die wiederum überhaupt nichts mit Lesen oder mit Bewegungsvorbereitung oder Ausführung zu tun haben, eine Kontrolle über das, was die Hände da an Klang erzeugt haben. Und all diese Dinge laufen natürlich parallel ab. Das ginge ja überhaupt nicht anders. Aber die Aufmerksamkeit, die ist nur jeweils bei einer von diesen oben genannten Dingen. Auch nur bei einer von der oberen oder unteren Notenlinien. Nur bei der rechten oder nur bei der linken Hand oder nur bei den Füßen oder beim erzeugten Klang und so weiter. Das heißt also, zwischen diesen Dingen oszilliert die Aufmerksamkeit blitzschnell hin und her. So schnell, dass der Eindruck bei uns entsteht, als würde das alles gleichzeitig passieren, als wäre das synchron. Wenn man aber ganz hochauflösend Messungen durchführt am Kopf, dann kann man feststellen, dass das asynchron hin und her oszilliert. Mhm. Das ist eine extreme Leistung des Großhirns, die davon abhängt, dass die Leitungsbahnen zwischen den einzelnen Hirnbereichen sehr, sehr gut ausgebildet und mit Markscheiden so stark isoliert sind, dass die Leitung maximal schnell gehen kann. Und diese Leitungsbahnen so auszubilden, das ist ein Teil des Lernprozesses für solche Vorgänge, die also synchron, die Multitasking sind. Das kann man in unendlich vielen weiteren Beispielen sehen. Lesen, sich parallel ein Bild dazu vorstellen, wäre ein einfaches. Oder Musik hören beim Sport, Sport machen überhaupt. Das sind ja oft ganz extrem komplexe Bewegungsabläufe. Sie wissen es als Sportwissenschaftlerin natürlich viel besser. Extrem komplexe Bewegungsabläufe aller vier Extremitäten, die dann mit visueller Information abgeglichen werden müssen. Nächstfolgende Bewegungsänderungen müssen antizipiert, müssen geplant werden. Das alles parallel zur Durchführung oder vielleicht auch sogar zu einem Reflektieren, was habe ich da gerade an Bewegung gemacht und was folgt daraus dann für die weitere Bewegung. Aber auch ganz alltägliche Basisverrichtungen wie Sprechen und Hören beim Gehen von A nach B und so weiter. Also das lässt sich beliebig ausweiten, diese Beispiele.
Letztlich ist es sicher auch viel üben, 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 ganz viel trainieren und immer wieder von vorne anfangen. Dennoch mal die Frage, wie weit geht das? Wo ist die Grenze? Es gibt so einen Film oder einige Filme aus der Rubrik Science Fiction und ich denke da jetzt an den Film Lucy mit Scarlett Johansson und Morgan Freeman. Sie ist da die Protagonistin, die durch einen ungewollten, sehr hohen Drogenkonsum eine abnormale hohe Kontrolle des Gehirns erhält und dann die Kontrolle über Materie, Raum und Zeit hat. Ja, es ist eine wunderbare Produktion aus Hollywood. Daher trotzdem mal die Frage, steckt was Wahres dran oder ist es wirklich nur ein gelungenes Beispiel für Science Fiction?
Ich muss gestehen, dass ich den Film selbst nicht gesehen habe. Aber so wie Sie das schildern, würde ich klar sagen, dass es im Bereich Science Fiction anzusiedeln.
Wenn Sie jetzt aber einen Anruf aus Hollywood erhalten würden und die sagen, Mensch, machen Sie doch mal einen Faktencheck für uns. Wir wollen einen Science-Fiction-Film machen, der etwas näher vielleicht an der Realität ist. Würden Sie diesen Anruf annehmen und den Faktencheck betreiben?
Also ich würde sagen, im Bereich Neurobiologie bin ich einigermaßen brauchbar. In der Planung von Science-Fiction-Filmen aus Hollywood bin ich ganz sicher miserabel. Ich glaube, das würde nicht gut ausgehen.
Na gut, okay. Wie sieht es denn aus mit sozialen Medien, ChatGPT? Das kommt ja auch immer mehr. Werden wir da besser, schlechter jetzt auch mal gerade für das Multitasking, für die Nutzung unseres Gehirns? Tut uns das gut?
Das ist sehr schwierig zu beantworten. Soziale Medien können wir aus unserer Welt gar nicht mehr einfach wegdenken. Die sind da, die sind ein Teil unserer Realität geworden. Und die Frage stellt sich also nur, wie gehen wir damit um und nicht ob. Wir müssen uns klar machen, die exzessive Nutzung davon bedeutet das Trainieren von extrem kurzen Aufmerksamkeitsspannen. Also wir haben sehr kurze Informations- und Inhaltsvermittlung. Wir haben ständig Paralleles, aber wenig Vertiefendes, was wir da bearbeiten. Und nicht selten ist es auch ein damit verbundenes Abtrainieren von kreativen Gedankengängen, planerisches Denken, das Erlernen und Ausüben, was ja auch was mit dem Gehirn macht, von Fähigkeiten, die jenseits der Verfassung und Verarbeitung von Kurznachrichten liegt. Also unser Gehirn wird bei dieser exzessiven Nutzung einfach enger in der Ausrichtung. Und das sorgt dann schon mittel- bis langfristig für einen Verlust der Vielfalt an synaptischen Verbindungen im Gehirn. Da kommen wir nicht dran vorbei. Das heißt, das Ausmaß, in dem man das nutzt und sagen wir mal, seine Gehirnaktivität davon dominieren lässt, das muss jede selbst entscheiden. Ein generelles Verurteilen hilft hier wahrscheinlich wenig. Es ist ja, wie gesagt, Teil unseres Daseins geworden. Aber wenn man sich klar macht, was dabei passiert, dann hilft es vielleicht manchmal auch, dass man bewusst sagt, ich übe Aktivitäten aus, die eben nichts mit der Verarbeitung von Kurzinformationen zu tun hat, sondern bewusst in diese Bereiche, die durch soziale Mediengebrauch nicht abgedeckt sind im Gehirn.
Und wie sieht das mit KI, künstlicher Intelligenz, aus?
Das ist hinsichtlich der Auswirkungen auf das Gehirn sicher etwas anders gelagert. Wenn man es jetzt als Denk- und Planungsersatz nimmt, dann wird es natürlich unsere Gehirnkapazitäten sicher auch eher abtrainieren. Sagen wir auf andere Weise zwar, aber letzten Endes mit ähnlichem Endergebnis wie bei der exzessiven Nutzung von sozialen Medien. Wenn wir aber die KI nutzen, um gezielt Informationen zu generieren, die uns schneller oder überhaupt dazu befähigen, bestimmte andere kognitive Leistungen dann durchführen zu können, dann ist es anders. Das könnte zum Beispiel bei einer Recherche sein, einer extrem komplexen Analyseaufgabe, für die würde man vielleicht sonst Jahre Arbeit brauchen oder Jahre studieren müssen oder so etwas. Wenn wir es dazu einsetzen und dann versuchen, das KI-Ergebnis zu hinterfragen, zu verstehen und daraus etwas Neues zu generieren oder weiterzukommen in einem Denkprozess oder planerischen Prozess, dann macht uns das aus neurobiologischer Sicht nicht unbedingt ärmer.
Okay. Na gut, dann schließen wir doch vielleicht mal die heutige Folge zum Großhirn. Was erwartet uns denn in der nächsten Folge?
In der nächsten Folge wollen wir mal ein bisschen auf das gucken, was um das Gehirn herum ist. Flüssigkeit und die Hirnhäute. Das wird ja häufig als was ziemlich Nebensächliches betrachtet, führt deswegen oft so ein Stiefkind-Dasein in Lehrbuchdarstellungen. Und wir wollen mal dahinter gucken, ob das nicht sehr viel wichtiger ist, als wir so gemeinhin denken.
Okay, na dann machen wir das doch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es bleibt also spannend. Bleiben Sie dran, lassen Sie sich inspirieren und faszinieren von uns und der Neuroanatomie. Danke, dass Sie heute dabei waren bei der Folge Großhirn des Podcast Das Gehirn und seine Helfer, Neuroanatomie im Gespräch. Das Buch Neuroanatomie, Struktur und Funktion wurde von Professor Trebel geschrieben und erscheint im Elsevier Verlag. Der Podcast, Redaktion Professor Trebel und Anne Kolikowski, Produktion Toni Bieler und Timian Hopf.